Ja, liebe Geschwister, hab Dank, dass ihr noch geblieben seid. Wir machen weiter, neben mir Teil 2 und lesen aus dem Kapitel 2 die erste Hälfte. Und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasaster, als Wein vor ihm war, da nahm ich den Wein und gab ihm dem König. Ich war nie traurig vor ihm gewesen, und der König sprach zu mir: Warum ist dein Angesicht traurig? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. Da fürchtete ich mich sehr, und ich sprach zum König: Der Herr lebe ewig, der König lebe ewig. Warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein, da die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, wüst liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Und der König sprach zu mir: Was bittest du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels, und ich sprach zu dem König: Wenn es der König für gut hält und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich, dass du mich nach Juda sendest, zur Stadt der Begräbnisse meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, und die Königin saß neben ihm: Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es gefiel dem König, mich zu senden, und ich gab ihm eine Frist an. Und ich sprach zum König: Wenn es der König für gut hält, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und einen Brief an Asaph, den Hüter des königlichen Forstes, dass er mir Holz gebe, um die Tore der Burg, die zum Haus gehört, mit Balken zu versehen und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich ziehen werde. Und der König gab es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und ich kam zu den Statthaltern jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. Der König aber hatte Heeroberste und Reiter mit mir gesandt. Und als Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, es hörten, verdroß es sie sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Ja, bis hierher Gottes Wort zu diesem ersten Teil vom Kapitel 2. Ich habe es mal so überschrieben, wir haben es auf der Einladung gemacht, Vorbereitung und Zurüstung. Ich habe noch eine zweite Überschrift: Gesandt, geborgen, versorgt. Nehemia, so haben wir eingangs schon gesagt, wir haben den Monat Kislev, jetzt den Monat Nisan, 4 Monate später. Nehemia weint, trägt Leid, fastet und betet 4 Monate. 4 Monate trägt er diese Not auf dem Herzen und wartet auf das erste Ansprechen durch den König. Nun, ich weiß nicht, wie ihr gestrickt seid. Ich bin mehr so ein Typ, ja. Herr, schenk mir Geduld, aber gleich. Ja. Wenn wir etwas auf dem Herzen haben oder etwas ersehnen oder was wünschen, dann ist es oft so, dass wir das eigentlich kaum erwarten können, dass das auch wirklich passiert. Ja. Und ich kann mich schon gut hineinversetzen in die Situation von Nehemia. Der sah sich wirklich berufen durch Gott, ja, hatte da mit Sicherheit eine ganz klare Wegweisung für sich und sein Leben und muss 4 Monate aushalten, 4 Monate warten. Ich bin schon gefragt worden nach meinem Neffen, ja, Markus Harbig ist mein Neffe und der ist Missionar in Peru und dessen Weg war eigentlich noch schlimmer als der von Nehemia. Ja. Da gab es mal wieder solche Zeiten, als er dann das zweite Mal raus musste aus dem Land Brasilien damals noch. Da hatte ihm der Häuptling und der Bürgermeister vom nächstgrößeren Ort, er lebt also mitten im Stamm, er jagt, fischt, hungert mit den Indianern. Und der Häuptling und der Bürgermeister hatten ihm gesagt: Ja, wir laden dich wieder ein, dass du wieder einreisen kannst. Und es vergingen 18 Monate, ehe diese Einladung kam. 18 Monate war der wieder in Deutschland, hat er wieder selbstverständlich wieder gearbeitet und hat 18 Monate gebetet dass er endlich wieder raus kann. Ja? Und es ist nie eigene Wege gegangen. Der Junge könnte mein Sohn sein. Ja? Ich hatte immer Hochachtung, ja, vor ihm, mit wie viel Geduld er warten konnte auf die Wege Gottes. Und das ist auch Nehemia ein Riesenvorbild. Nehemia kann warten, kann aushalten, kann sich einfach in die Hand seines Gottes begeben und warten auf das Handeln Gottes. Nehemia hält aus. Das ist für mich eine besondere Sache, die diesen Mann wirklich auszeichnet. Hier wird uns eine besondere Situation geschildert und wir müssen uns einfach mal auch den geschichtlichen oder kulturhistorischen Hintergrund mal anschauen. Obwohl das hier eigentlich deutlich durchkommt. Der König spricht ihn zuerst an. Ja? Vers 2, warum ist dein Angesicht traurig? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. Und dann schreibt hier neben mir, da fürchtete ich mich sehr. Das hat einen Grund. Wer in der erlauchten Gegenwart eines orientalischen, geschweige denn eines persischen Königs traurig war, das war für mich eine strafbare Handlung. Ja? Wer ein mieses Gesicht zog in der erlauchten Gegenwart des Königs, der konnte mal ganz schnell den Kopf kürzer gemacht werden. Ja, das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Und wenn er schreibt, da fürchte ich mich sehr, dann war das wirklich so. Das war in diesem Augenblick wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Ja. Aber es kommt auch auf der anderen Seite auch zum Ausdruck, dass das, was Nehemia diese 4 Monate durchlitt und weinte, Leid trug, fastete und betete, das spiegelte sich dann auch irgendwo in seinem Äußeren wieder. Ja? Das war nicht nur eine Sache, die er irgendwo im Stillen mit sich machen konnte und irgendwo vertuschen konnte. Da litt der ganze Mensch. Ja? Er konnte daraus kein Hehl machen. Aber er wird auch in dieser besonderen Situation ja wirklich von Gott bewahrt. Ich möchte mal mit euch ein paar Bibelstellen lesen, zuerst aus dem Buch der Sprüche. Wir tun es wie unsere Väter und ich stehe dazu, wir legen Schrift mit Schrift aus. In den Sprüchen Kapitel 21, da heißt es im Vers 1, und das ist genau das, was hier geschieht, Sprüche 21, Vers 1, Wasserbächen gleicht das Herz eines Königs in der Hand Jahwes, wohin immer er will, neigt er es. Wasserbächen gleicht das Herz eines Königs in der Hand Gottes. Und das war auch bei diesem Grausamen, und Artaxerxes der Erste war für seine Grausamkeit durchaus bekannt, wie alle persischen Machthaber, die waren nicht kleinlich und ein Menschenleben galt nichts. Und dann lesen wir, wir bleiben bei den Sprüchen, in den Sprüchen Kapitel 15. Im Vers 13 lesen wir das, was hier auch Nehemia betrifft. Sprüche 15, 13. Ein frohes Herz erheitert das Angesicht, aber bei Kummer des Herzens ist der Geist zerschlagen. Ja, genau das war die Situation des Nehemia, die Situation in Jerusalem, die Situation der Gottesstadt, die Situation seines Volkes, die ging ihm wirklich an die Substanz. Und wir haben uns schon diese Frage gestellt, wie das bei uns ist. Ja? Nehemia litt darunter und er wartet auf das erste Eingreifen des Königs. Und der Gott bewegt das Herz des Königs, auch das Herz dieses grausamen Machthabers ist wie ein Wasserbach in den Händen Gottes. Er spricht ihn zuerst an. Eine lebensbedrohliche Situation. Aber wir können auch viel lernen von dem, wie Nehemia auch mit dem König umgeht. Da merkt man auch etwas von dem durchaus vertrauten persönlichen Umgang, den er mit dem König hatte. Da war wirklich Vertrauen da. Der König wusste durchaus, dass Nehemia ein Mann war, auf den er sich verlassen konnte. Auch hier ziehe ich mal einen kurzen geistlichen Bezug. Sind wir Leute, egal ob in der Schule, im Studium oder am Arbeitsplatz, sind wir Leute, die das Wohlgefallen ihrer Vorgesetzten genießen? Nicht, weil sie zu den Leuten gehören, die sie immer so einschleimen, ja, die gibt's ja heute auch, ja. Sondern Leute, dass wir als Leute bekannt sind, die ihre Arbeit gut machen, die fleißig sind und die gerecht sind. Nehemia war beim König so bekannt und er stand in dieser Achtung, ja, und er schätzte Nehemia. Er genoss durchaus das Vertrauen des Königs. Das wird hier in dieser Situation sehr deutlich. Liebe Geschwister, es ist das eine. Jetzt kennt er mich schon, ein kleines Mühe, ja? Es wird heftiger. Es ist das eine, fromme Sprüche zu dröschen, ja? Es ist das eine, gute Worte zu finden. Es ist aber das andere, das auch wirklich zu leben. Und wir können mit unserem praktischen Leben, mit unserem praktischen Zeugnis, alle guten Worte durchstreichen. Unser Leben, unsere Praxis, so wie wir uns bewegen, so wie wir unterwegs sind, so wie wir unsere Arbeit tun, so sind wir Zeugnis für unseren Herrn. Da spielt unser Reden eine völlig untergeordnete Rolle. Nehemia genoss das Vertrauen des Königs. Das war mit Sicherheit auch eine Voraussetzung dafür, dass der König ihn auch freigab. Sicherlich wurde zuallererst das Herz des Königs von Gott bewegt und gelenkt. Aber er hatte auch das tiefe Vertrauen des Königs. Der König war sogar bereit, wir haben es ja schon gesagt heute Vormittag, wenn es heißt, ich gab ihm eine Zeit an, dann gab er ihm eine Zeit von 12 Jahren an. Das war schon eine Hausnummer, ja, 12 Jahre. Auf den Dienst verzichten. Aber der König war bereit dazu. Und Nehemia kennt die Etikette. Vers 3. Der König lebe ewig. Denn Nehemia weiß, was sich geziemt. Ja, die jüngeren Jungvolk, ihr kennt dieses Wort nicht. Hoffentlich vom Bibellesen. Denn eigentlich auch in den neueren Übersetzungen wird das noch immer so geschrieben. Ist ein wunderschönes Wort. Am besten kennen wir dieses Wort von dem Geschehen am Kreuz. Lukas Evangelium Kapitel 23. Um euch das mal zu vergegenwärtigen. Da sagt der eine Schächer heißt es, oder der eine Verbrecher zum anderen, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber, der Herr Jesus, hat nichts Ungeziemendes getan. Man könnte dieses Wort heute übersetzen mit, ja, was sich gebührt, was sich gehört, ja, was dran ist, ja. Und auch der Apostel Paulus gebraucht dieses Wort oft, was sich geziemt und was sich nicht geziemt, ja. Nehemia wusste, was sich geziemt, auch in seiner Stellung gegenüber dem König. Und ich wünsche mir das auch für unser Miteinander. Auch im Umgang zwischen den Generationen. Mir tut das manchmal direkt weh. Nicht in Bezug auf meine Person, da bin ich sehr spannungsfrei. Aber mir tut das manchmal doch ein bisschen weh, wie auch junge Leute unsere Alten heute manchmal so behandeln. Ne? Da ist manchmal nicht viel mit Respekt. Ja? Ich bin dankbar für meine Eltern, die haben mir noch ein bisschen Respekt beigebracht. Ja? Und ein bisschen Benimm. Ja? Da gibt es so einen Herrn, die jungen Leute werden die nicht kennen, die Älteren vielleicht schon noch. Da gibt's den Herrn Knigge. Kennt ihr den Herrn Knigge? Ja. Ich war die letzten 3 Jahre in meinem Berufsleben im Bundestag, als Handwerker, ja, als Handwerker. Im Deutschen Bundestag. Wir hatten einen Wartungsvertrag mit dem Deutschen Bundestag. Und da kam ich manchmal so in Verlegenheit, habe ich direkt bei Knigge gegoogelt, weil ich immer nicht wusste, wer steigt zuerst in den Fahrstuhl ein, wer steigt zuerst aus, ja. Was gehört sich? Habe ich direkt mal nachgeguckt. Ich glaube, so ein bisschen Benimm, ja, so ein bisschen Verhaltensregeln. Das ist eine gute Sache, auch unter uns Frommen, wenn wir wissen, was sich gebührt, was sich geziemt. Wie wir uns unseren Eltern, unseren Großeltern gegenüber zu verhalten haben und auch älteren Geschwistern. Aber auch wir, selbst auch Gleichaltrigen untereinander, dass wir uns einfach auch in Wertschätzung miteinander begegnen. Ja? Den anderen höher achten als uns selbst. Uns einfach mit Wertschätzung begegnen. Auch in Dankbarkeit füreinander. Nehemia wusste, was dran ist und was sich gebührt. Was sich geziemt. Ja? Und er antwortet dem auch, was mir aufgefallen ist im Vers 4. Und der König sprach zu mir, um was bittest du denn? Wir haben so einen kurzen Einschub. Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Und ich sprach zu dem König. Also wie so ein Einschub. Ja? Mir kommt das vor noch wie so ein letztes Stoßgebet, ja, vor dem eigentlich wirklich primär wichtigen Gespräch, was jetzt folgt. Ja? Nun war aber Nehemia kein Typ der Stoßgebete. Denn wir haben uns ja deutlich gemacht, da lagen 4 Monate intensiven Betens davor. Bei uns reicht es manchmal nur zum Stoßgebet. Ja? Übrigens, ich bin da sehr direkt. Wenn die Not wirklich groß ist, da kriegt der größte Atheist das Beten. Ja? Wenn nichts mehr geht, dann schreit auch der Gottloseste nach Gott. Wir sollten schon Menschen sein, die geprägt sind vom Umgang mit Gott. Ja? Und ich glaube schon, dass Nehemia geprägt war vom Umgang mit Gott. Es gibt ja so ein menschliches Sprichwort, hat wiederum Hintergrund in Gottes Wort. Ja? Sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Oder der Umgang prägt den Menschen. Ja? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wirkliche Beter und Beterinnen, die kann man erkennen. Die müssen mir nicht erzählen, wie viele Stunden sie auf den Knien liegen. Die sind erkennbar. Weil wir geprägt werden. Auch geprägt werden vom Umgang mit unserem Gott und Vater, vom Umgang mit dem Herrn Jesus. Davon werden wir geprägt. Genauso wie wir geprägt werden von den Menschen, mit denen wir umgehen. Nehemia war kein Mann der Stoßgebete. Aber hier, in dieser Situation, die wirklich besonders und brenzlig war, gibt es noch einmal so ein Aufschrei nach Gott, ja? Aber Nehemia war natürlich auch vorbereitet. Ich sagte heute Morgen, aber schon mit Fragezeichen, er hatte 4 Monate nur zu tun mit Weinen, Leidtragen, Fasten und Beten. Der hatte noch mit mehr zu tun. Der war nämlich wirklich vorbereitet auf dieses Gespräch, wo es wirklich auf jedes Wort ankam. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, bei der ersten Reaktion Nehemias auf die Frage des Königs sagt er im Vers 3, antwortet er eigentlich mit einer Gegenfrage. Das war übrigens auch für die jüdischen Rabbiner typisch, dass mit Gegenfragen geantwortet worden ist. Er sagt, warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein, da die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter wüst liegt und ihre Tore mit Feuer verzehrt sind. Und hier merken wir, dass Nehemia auch weise ist. Oder heute würde ich das vielleicht sagen, heute würde man sagen, Nehemia ist clever. Ja? Nehemia ist auch ein Diplomat. Nehemia nimmt während dieses ganzen Gesprächs mit dem König das Wort Jerusalem nicht einmal in den Mund. Jerusalem. Das wäre ein rotes Tuch gewesen für den König. Ja. Aber er spricht in einer Sprache, die selbst dem persischen König verständlich war. Er spricht von der Begräbnisstätte seiner Väter. Und die Perser legten auch großen Wert auf Begräbnisstätten. Ja, da gab es einen richtigen Totenkult. Das war ein Gedankengang, den der König verstand und auch akzeptierte. Ja, den akzeptierte er auch. Hätte Nehemia davon gesprochen, ich will Jerusalem wieder aufbauen, das wäre ein Dornauge gewesen. Ja, da legte der König eigentlich keinen Wert drauf. Aber er ist klug, er ist weise. Die Begräbnisstätte meiner Väter liegt wüst. warum sollte ich nicht traurig sein? Ja? Und er bringt ja dann im Vers 5 ja, diese Ausdrucksform noch einmal zum Ausdruck. Und da ist er wiederum sehr weise im Vers 5. Wenn es der König für gut hält, ja, und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich, dass du mich nach Juda sendest zur Stadt der Begräbnisse meiner Väter. Er ist wiederum weise, dieser Mann. Auf der einen Seite gebraucht er wieder den gleichen Wortlaut, die Begräbnisstätte meiner Väter, und er legt es dem König förmlich in den Mund. Der Handelnde, der Sendende, musst eigentlich du sein, wenn es der König für gut hält. Ja? Ich halte den Mann für absolut clever und weise. Ja? Er sagt nicht, ich will nach Jerusalem, ich will da was tun. Wenn es der König für gut hält, dann sende mich. Ja? Er legt es ihm förmlich in den Mund, du bist hier der Handelnde, du sendest mich aus. Und er kommt genau an den Punkt, den ich schon ansprach. Und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, Nehemia war sich bewusst, da hatte er, ich sag's mal jetzt neudeutsch, da hatte er ein gesundes und ein berechtigtes Selbstvertrauen. Ja? Heute spielt der Selbstvertrauen eine Riesenrolle. Ja? Heute gibt es Selbstvertrauen, das ist schon krankhaft für mich. Ich sage es mal auf meine Weise, ich sage immer, das Erste, was es im Kreissaal gibt, ja, nach der Entbindung, ist eine große Spritze Selbstvertrauen, ein Joint und ein Smartphone. Ja. So in der Gesellschaft leben wir. Ja. Und heute ist es angesagt, in dieser Gesellschaft sich so hoch wie möglich, bestmöglich zu verkaufen, ja, den Mund sehr voll zu nehmen, was anschließend bei rauskommt, ist mal Frage Nummer 2. Ja? Aber Nehemia hatte hier ein gesundes Selbstvertrauen, weil er sich sicher war, er hat seinen Job gut gemacht. Und er hatte das Vertrauen und das Wohlwollen des Königs. Ja? Und darauf beruft er sich auch hier. Wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich. Nehemia weiß, was dran ist. Und er weiß auch, mit wem er spricht und was sich gebührt, was sich geziemt. Und er spricht ein zweites Mal die Begräbnisse der Väter an. Das war der Punkt, an dem der König wirklich anzusprechen war, was er verstand. Da sprach der König zu mir, und jetzt haben wir einen kleinen Einschub, und die Königin saß neben ihm. Ich glaube selbst, dass dieser kleine Einschub hier nicht umsonst ist. Ja? Wir wissen alle, auch als Männer, welche Rollen unsere Frauen in unserem Leben spielen. Mein Vater, der ist so ein richtig preußisches Original, der hat mal zur Konferenz gesagt, da haben sie alle geschluckt. Da hat gesagt, ihr Brüder, ihr seid doch alle kopfgesteuert oder halsgesteuert. Ja, wir kennen den Ausdruck, ja. Ich bin der Herr im Haus, meine Frau ist der Hals. Ja, ich bin das Haupt, meine Frau ist der Hals. Ja, wir wollen dankbar sein für unsere Frauen. Und erst recht dankbar sein für Frauen, die uns in unserem Dienst auch für den Herrn unterstützen. Und wenn ich unsere Situation zu Hause sehe, dann dürfte ich eigentlich gar nicht hier sein. Ja, dann müsste ich zu Hause Händchen halten. Aber meine Frau lässt mich mit Freuden ziehen und steht hinter mir. Wir brauchen Frauen, die hinter uns stehen und die uns auch den Rücken frei halten. Aber wir werden nicht umsonst aufgefordert, zweimal im Neuen Testament, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde. Und höher kann die Latte nicht hängen, Männer, liebe Brüder. Gleich wie Christus die Gemeinde, einen höheren Anspruch kann es nicht geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich brauche die Ermahnung. Ja? Ihr Männer, liebt eure Frauen. Hier erscheint es wie ein völlig nebensächlicher Einschub, aber auch die Königin saß neben ihm. Ja, sie hat diese Entscheidung mitgetragen. Ja, sie hat das gehört Und sie hat diese Entscheidung mitgetragen. Und das war sicherlich auch nicht unwesentlich, dass sie das tat. Wir müssen, ich habe dazu nicht viel gesagt. Der Job eines Mundschenks damals, das war eigentlich fast die höchste Stellung und die höchste Verantwortung, die jemand haben könnte am Hof. Ja? Der Mundschenk hatte die Weine und Speisen zu verkosten. Ja? Alle orientalischen Machthaber lebten ständig in der Angst, irgendwo vergiftet zu werden. Ja? Das war ein höchst anspruchsvoller Job. Ja? Und er genoss damit wirklich das Vertrauen des Königs und auch der Königin. Er verkostete vorher alle Speisen und Getränke. Ja? Er genoss höchstes Vertrauen. Und die Königin stand einfach mit dahinter. Vers 6, wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du zurückkehren? Ich sagte schon, im Kapitel 5, Vers 14 lesen wir, dass er 12 Jahre in Folge in Jerusalem war. Dann reiste er zurück, war eigentlich nur verhältnismäßig kurze Zeit in Susan und erstattete dem König Bericht. Und in Kapitel 13 lesen wir dann, dass er zurückkehrte nach Jerusalem, weil da eigentlich schon wieder während seiner Abwesenheit Dinge eingerissen waren, die es zu ordnen gab. Und er greift da auch wirklich ein und ordnet die Dinge. Dann heißt es im Vers 6 am Ende, und es gefiel dem König, mich zu senden, und ich gab ihm eine Frist an. Es gefiel dem König, mich zu senden. Sicherlich, auf der einen Seite war es Gott, der das Herz des Königs bewegte. Auf der anderen Seite stand da sicherlich auch das Lebenszeugnis Nehemia dahinter und auch dieses sehr geschickte Gespräch, ja, dass er dem König es förmlich in den Mund legte, dass er der Handelnde ist, dass er der ist, der aussendet, ja, dass der König, und er kommt an den Punkt, dass wir lesen, dem König gefiel es, ja, obwohl er vorher die Nachricht bekam, dass er 12 Jahre außer Haus sein wird, dem König gefiel es. Ich bin 2015, ich habe ja heute Morgen kurz erzählt, in den Dienst berufen worden. Da brauchte es auch einen Chef, und ich hatte einen gläubigen Chef, der bereit war, in einem mittelständischen Handwerksbetrieb einen Angestellten zu haben, der nur 50% anwesend ist. Ja. Ich habe meinem Chef im Januar einen Kalender gegeben, wo ich mit einem Marker gekennzeichnet habe, wann ich willig war, auf Arbeit zu erscheinen. Und der hat das mitgemacht, weil er voll dahinter stand. Der hatte mir schon 15 Jahre vorher gesagt, du wirst sowieso mal einen vollzeitlichen Dienst berufen. Da habe ich damals gesagt, du spinnst ja. Der Fall kommt nie. Ja, habe das nie für möglich gehalten. Da braucht es einfach dann auch Leute, die dahinter stehen. Und der König stand dahinter. Ja, und das gefiel ihm. Und dann, ab Vers 7 merken wir, dass Nehemia nicht nur Leid getragen hat, geweint hat, gefastet und gebetet hat, sich nicht nur auf dieses Gespräch vorbereitet hat, sondern dass Nehemia mit Sicherheit auch Leute konsultiert hat und geplant und vorgeplant und vorgedacht hat. Warum? Wenn es der König für gut hält, hatten wir schon mal, so gebe mir man Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Es war nicht so einfach, über die Grenzen zu kommen. Ja, er brauchte die Briefe des Königs, um auch geschützt über die einzelnen Grenzen zu kommen. Wir sagten heute Vormittag, Luftlinie waren das 1000 Kilometer bis Jerusalem. Der hat also strategisch vorgedacht. Der hat noch mehr vorgedacht. Im Vers 8 lesen wir, und er wusste sogar den Namen des königlichen Forstbeamten. Er wusste, wie der Mann heißt, Asaf. Auch darüber hat er sich informiert, ja. Und er wusste, er braucht Bauholz, um die Tore zu bauen und zu belken. Ohne Bauholz läuft nichts. Und Bauholz war damals ein sehr rarer Artikel, also wahrscheinlich so ähnlich wie zu DDR-Zeiten, ja. Ihr jungen Leute könnt euch das nicht mehr vorstellen. Es gab keinen Laden, wo man hätte ein Brett kaufen können oder eine Leiste, ja. Das war so. Und in Jerusalem war Bauholz auch eine sehr wertvolle Sache. Und er brauchte Bauholz, um etwas tun zu können. Was heißt das? Nehemia hat in diesen 4 Monaten wirklich sich mit Leuten abgesprochen. Der hat vorgedacht, strategisch geplant, hat sich Gedanken gemacht und überlegt, was ist alles notwendig? Was gilt es auch, bis zu diesem Punkt X, wo der König mich anspricht, auch wirklich zur Sprache zu bringen? Der war wirklich explizit vorbereitet. Worauf will ich hinaus? In unseren Kreisen, ich bin genauso wie ihr in der Brüderversammlung groß geworden und ich sag's euch, es gab eigentlich keine Unterschiede. Ja? Die wurden nur gemacht, die Grenzen. In unseren Kreisen wurde das Thema Heiliger Geist so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wenn man über den Heiligen Geist sprach, dann sprach man allenfalls über Geistesleitung innerhalb der Zusammenkünfte. Wie das dann so geschehen sollte, war mir schon als junger Mann immer etwas unklar, was denn da irgendwelche Brüder denn für innere Glocken irgendwo da oder irgendwelche Blinklichter hatten, keine Ahnung. Ich glaube, die Leitung des Heiligen Geistes, die ist eine Sache, die uns von 0 bis 24 Uhr beschäftigt, von 0 Uhr am Montag bis 24 Uhr am Sonntag. Möchte uns die dritte Person der Gottheit, Gott, Heiliger Geist, leiten. Ja, es ist nicht nur begrenzt auf unsere Zusammenkünfte, was immer da auch Besonderes passiert. Wenn wir als Brüder, als Männer berufen sind zum Dienst am Sonntag, dann geht das mit Sicherheit auch schon viel vorher los. Ja? Manchmal hat man auch so gedacht, also als junger Mann, naja, wenn du in eine Versammlung kommst, dann musst du deinen Verstand an der Garderobe mit aufhängen, den musst du da abgeben, ja? Wir sind alle irgendwo ferngesteuert, ja? Nehemia war ein Mann, der war mit Sicherheit auch intelligent. Und der hat seinen Verstand gebraucht, ja? Es heißt auch nicht umsonst, wir kennen da klare Worte, der Herr Jesus sagt es, ja, du sollst Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Im Alten Testament heißt es im 5. Buch Mose, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Also eigentlich meint das alle Wesenszüge unseres Menschseins. Ja? Und wir haben einen Intellekt, wir haben Verstand geschenkt bekommen. Und den gilt es zu gebrauchen. Ja? Wir müssen unser Hirn nicht einer Garderobe aufhängen. Ja? Wir dürfen das gebrauchen, was der Herr uns geschenkt hat, an Verstand, an Intellekt, an Weisheit. Ja? Und das tat Nehemia. Er hat nachgedacht. Er hat geplant. Er hat strategisch gedacht. Er hat sich vorbereitet. Er hat sich informiert, was alles notwendig war, um wirklich nach Jerusalem zu kommen und dort wirklich auch etwas ausrichten zu können. Das war nämlich der Punkt, ich sagte das heute Morgen in der Einleitung, an dem Esra irgendwo gescheitert ist. Ja, Esra hatte nicht die Unterstützung des Königs, den Rückhalt des Königs. Ja, und die Sache kam da sehr, sehr schnell zum Erliegen. Aber jetzt galt es wirklich, wir würden menschlich sagen, es galt es wirklich, Nägel mit Köpfen zu machen. Und dazu hat er auch alles eingesetzt, was ihm geschenkt war. Auch an Verstand, an Intellekt. Den dürfen wir gebrauchen. Wobei, ich mache mal einen kurzen Einschub. Das Wort Gottes spricht ja im Neuen Testament von den Gnadengaben oder von den Charisma. Das hat nichts mit Charismatika zu tun, ja. Charisma meint Gnadengaben. Und je nach Zählung könnten wir 14 oder auch 16 verschiedene, es gibt 4 Texte, die von den Gnadengaben sprechen, 14 oder auch 16 verschiedene Gnadengaben unterscheiden. Und Gottes Wort in allen 4 Texten ist eines wesentlich. In allen 4 Texten finden wir fast den gleichen Wortlaut. Einem jedem und ein jeder. Das heißt, alle von uns Anwesenden, die wir Gotteskinder sind, haben wir Gnadengaben empfangen. Verschiedene Gnadengaben. Gnadengaben sind nicht identisch mit natürlichen Talenten. Ja? Wir sagen manchmal, da ist jemand talentiert in besonderer Weise zu dem und dem. Ja? Es kann sein, mit der Bekehrung und der Wiedergeburt, dass natürliche Talente irgendwo geheiligt werden. Ja? Aber es meint nicht natürliche Talente. Gnadengaben sind Gaben von Gott. Sind wirklich Gnadengaben von Gott. Ich will es mal plastisch machen. Wir hatten einen Bruder bei uns in der Versammlung, der war Weidmann. Ich habe da auch so ein Feibel. Ich kann mich begeistern für alles, was mit Schöpfung, mit Natur zu tun hat. Und der konnte, ich wusste, dass er DDR-weit unterwegs war und Vorträge gehalten hat. Der war Rehwild-Experte. Der hat DDR-weit Vorträge gehalten über Rehwild. Ja? In der Versammlung kam außer Amen und Mitsegen gar nichts. War treu in der Versammlung, war bei allen Zusammenkünften dabei. Der Platz wurde eingenommen, sagen wir heute schön. Ne? Manchmal frage ich mich nur, ob da nur, entschuldigt mal den Ausdruck, der Kadaver auf dem Stuhl sitzt oder ob wir auch wirklich anwesend sind. Ja? Und wirklich im Sinne des Wortes unseren Platz einnehmen. Vor allen Dingen wir als Männer, liebe Brüder, die wir priesterlichen Dienst zu tun haben. Oder ob da nur die äußere Hülle da sitzt. Ja? Ich habe mich gefragt, warum kann er der in der Versammlung nicht den Mund auftun? Der kann doch reden, der hält doch Vorträge. Und da wurde der liebe Bruder Rentner, und dann trat ein Phänomen ein, dann meinte der, alles, was er die letzten 50 Jahre verpasst hat, das müsste er jetzt nachholen. Auch im Auftun des Mundes. Ja? Und es war eine Last für alle Beteiligten. Es war eine Last. Was will ich damit sagen? Eine natürliche Redegewandtheit oder Redebegabung hat noch lange nichts damit zu tun, dass jemand Lehrer des Wortes Gottes ist. Gar nichts. Ja? Mich faszinieren im Gegenteil einfache Männer, und die haben mich immer geprägt. Einfache Männer, die manchmal Mühe hatten, irgendwo Sätze zu bilden, ja, aber wo es wirklich aus dem Herzen und aus dem Leben kam. Ja? Also es gibt einen Unterschied zwischen Gnadengaben und natürlichen Talenten, aber so wie Nehemia auch Gnadengaben hatte, wobei, ich muss euch sagen, das mal einschieben, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es doch so, dass hier der Mundschenk, der vertraut war mit Weinen und Speisen, dass der Mundschenk, der mutiert hier zum Bauleiter, zum Oberbauleiter in Jerusalem. Habt ihr euch das mal praktisch vorgestellt, ja? Der kennt sich aus mit Speisen und Getränke und der mutiert hier zum Oberbauleiter in Jerusalem. Ja? Der wird von Gott zum Oberbauleiter in Jerusalem gemacht. Und der macht sich schon im Vorfeld kundig. Der informiert sich, was notwendig ist. Und liebe Geschwister, ich glaube, das ist auch eine Wesensart, die sollten wir uns zu eigen machen. Auch strategisch zu denken und auch vorzudenken. Ich wünsche mir viel mehr Männer und Brüder, die nicht nur an morgen und übermorgen denken, die auch in Entwicklungen weiterdenken. Die weiterdenken. Ja? Dass wir auch Entwicklungen sehen. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwo den Teufel an die Wand malen, darum geht es überhaupt nichts. Aber Gottes Wort sagt uns an mehreren Stellen, seid nüchtern und wachet. Wir brauchen auch Leute, die Wächterdienste tun. Und die weiterdenken, nicht nur an morgen oder übermorgen, die strategisch denken, was dran ist, was notwendig ist. Nehemia war so ein Mann und er lässt sich von Gott gebrauchen. Und da lesen wir im Vers 8 am Ende einen ganz markanten Satz. Und der König gab es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und ich glaube, das ist eine Sache, die den Mann besonders auszeichnet. Wir lesen hier nichts von seinem Intellekt, von seinen Fähigkeiten, ja, von seiner Cleverness, auch in dieser eigentlich führt ja Nehemia dieses Gespräch mit dem König. Ja? Der König merkt doch gar nicht so richtig, wie er vorgeführt wird. Ja? Eigentlich führt doch Nehemia dieses Gespräch. Ja? Aber Nehemia ist sich bewusst. All das geschieht nur
weil die gute Hand meines Gottes über mir war.
Später, wir werden nach dem Kaffee, kommt nochmal diese Ausdrucksform. Und liebe Geschwister, das ist eine Gesinnung, die möchte ich gerne lernen von diesem Mann. Bei allem guten Wollen und bei allem guten Bemühen und bei allem guten Gelingen, sich einfach auch bewusst zu sein, es ist allein die gute Hand meines Gottes. Das hat nichts mit mir zu tun. Es ist die Hand meines Gottes, die über mir ist. Er gibt die Gnade, er schenkt das Gelingen. Das sollte uns übrigens nicht nur bewusst sein in den geistlichen Dingen, das sollte uns auch bewusst sein in unserem täglichen Alltag. Ja? Es ist nicht selbstverständlich, dass wir auch als Jüngere, ja, den Alten mag das manchmal wie ein Wunder erscheinen, weil die Schwäche und die Gebrechlichkeiten mehr werden. Es ist nicht selbstverständlich, dass auch wir Jüngeren am Morgen unsere Knochen aus dem Bett heben können, ja, und dass wir unserer Arbeit nachgehen können und unseren Job irgendwo bewältigen können. Das ist alles nicht selbstverständlich. Es ist alles die Gnade unseres Gottes. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in einem der reichsten Länder dieser Welt leben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir jeden Tag satt werden und dass wir Überfluss haben, dass es uns eigentlich viel zu gut geht. All das ist nicht selbstverständlich und hat nichts mit uns zu tun. Es ist die gute Hand unseres Gottes, die über uns ist. Und das wollen wir nie vergessen, dass wir, und das ist eine Sache, die Nehemia wirklich immer wieder tut. Und das merken wir auch die ganzen Kapitel hindurch, dass er immer wieder seinem Gott die Ehre gibt. Obwohl er im Vergleich zu allen anderen, auch während des Baues, er ist ein begnadeter Führer und er ist ein begnadeter Bauleiter. Er ist ein Mann, der in allen Dingen vorangeht. Er ist ein Mann, der sich auch durch nichts, durch keine Umstände, durch keine Feinde Israels, da gibt es ein Kapitel, da kommen sich denn die Israeliten gegenseitig in die Haare, ja, sie nutzen sich gegenseitig aus, ja. Er lässt sich von nichts und niemanden von seinem Ziel und von seinem Auftrag abhalten. Von nichts und niemanden. Wir lesen immer wieder, und er baute weiter. Er ging immer wieder neu an die Arbeit und macht sich, ich sag mal auf meine Weise, er macht sich eigentlich mit den Dingen überhaupt nicht voll. Er macht sich damit überhaupt nicht voll. Er lässt sich überhaupt nicht aufhalten. Ja? Er hat ein Ziel, er hat einen Auftrag und den verfolgt er strikt. Ja? Da kann ihn nichts halten. Das wollen wir einfach auch lernen. Wir leben heute in einer Zeit der großen Unverbindlichkeit. Ja? Niemand möchte verbindlich werden, niemand möchte Verantwortung übernehmen. Es gibt manchmal ja, so ein gewisses Aufflackern. Ich empfinde das oftmals so mehr als euphorische Gefühle, ja, und man packt dann irgendetwas an, aber ein Wort, was wir in Gottes Wort immer wieder finden, das ist das Wörtchen Treue, ja, dass jemand als treu erfunden wird. Treue Verwalter werden gesucht, schreibt uns Paulus im 1. Korintherbrief. Ja, Treue ist für mich vergleichbar mit dem Wörtchen, das haben wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es, von den ersten Gläubigen in Jerusalem, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und in den Gebeten. Verharren. Ein anderes Wörtchen finden wir in Johannes Evangelium Kapitel 15, in diesem Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Da heißt es im Text, ich glaube 14 Mal nach der alten Elberfelder, 14 Mal bleibe oder bleibet. Also verharren, bleiben, Treue. Ja, das sind Worte, die sprechen einfach von Beständigkeit. Die sprechen davon, etwas auf Dauer durchzuziehen. Ja, wirklich dranbleiben. Sich treu erweisen. Das ist übrigens ein Merkmal auch in der Gotteskindschaft, in der Hingabe. Ja, wenn jemand in dem Kleinen treu erfunden wurde, dem kann auch mehr anvertraut werden. Auch ihr lieben Brüder, auch jüngeren Brüder, ich möchte euch einfach Mut machen, strebt nicht nach dem Kanzeldienst. Die Schrift sagt sogar, seid nicht viele Lehrer. Ja?
Wir haben alle irgendwo mal begonnen, in der Sonntagsschule, in der Jugendarbeit. Wir haben im Kleinen begonnen und sind im Kleinen treu gewesen und sind dann durch die Gnade unseres Herrn einfach gewachsen. Und das möchte ich uns einfach auch auf den Weg geben, dass wir wachsen in der Gnade unseres Gottes, in dem Bewusstsein, weil die gute Hand unseres Gottes über uns ist. Ihm allein gebührt die Ehre. Wie heißt es, Psalm 115? Nicht uns, Herr, nicht uns, Herr, deinem Namen sei Ehre. Das wollen wir nie vergessen. Das hatte Nehemia wirklich auf dem Plan. Noch ein paar Sätze zu den Versen 9 und 10. Ich kam zu den Statthaltern jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Heeroberste und Reiter mit mir gesandt. Ja, Nehemia hatte unter anderem darum gebeten, das kommt in diesem Gespräch nicht unmittelbar zum Ausdruck, aber in der Folge der weiteren Kapitel wird das deutlich. Und auch daran scheiterte Esra einfach in seiner Kompetenz, in seiner Autorität. Nehemia wurde vom persischen König zum Statthalter von Jerusalem gemacht. Zum Statthalter von Jerusalem ernannt. Und damit war er auch in einer autoritären Stellung, in der er auch Anweisungen und Befehle geben konnte, ja, wo seine Autorität gestützt wurde. Wir lesen hier genau das, was er geplant und überlegt hatte. Ja, er brauchte diese Briefe, er gab diese Briefe weiter, wurde durchgelassen. Aber auch der zweite Satz macht deutlich, der König steht zu ihm, unterstreicht auch, indem er ihm Heeroberste und Reiter mitsendet, seine Autorität als Statthalter von Jerusalem und macht damit auch deutlich, der persische König steht hinter mir. In der Autorität dieses Mannes komme ich. Und ich möchte auch das geistlich anwenden. Liebe Geschwister, wir wollen uns in allem, was wir tun, für unseren Herrn, bewusst sein, dass wir es für ihn tun. Wir haben heute immer mehr Tendenzen und die tun mir echt weh. Das merkt man so bei größeren Veranstaltungen, ja, denn anschließend kommen dann große Nachreden und wir danken dem und wir danken dem und wir danken dem Bruder, der für die Tonsachen verantwortlich sind und wir danken den Schwestern in der Küche und dann werden wir noch Namen genannt, ja. Oh, vielleicht bin ich ein bisschen extrem, dann sagt mir es anschließend. Wir beweihräuchern uns gegenseitig. Und wir wissen manchmal nicht mehr, wem wir eigentlich dienen. Wir dienen nicht den Geschwistern. Zweitens, wir dienen zuallererst unserem Herrn Christus. Das sollte unsere Dienstgesinnung sein. Und da braucht es keine extra Beweihräucherung. Übrigens, wenn ich an das Matthäus-Evangelium Kapitel 6 denke, da sagt der Herr Jesus ein paar praktische Gedanken übers Geben wie, ja, übers Opfern wie, so nenne ich es mal. Und da sagt er, wenn du Almosen gibst, dann soll deine Rechte nicht wissen, was deine Linke tut. Was will er damit sagen? Ja, dann geh damit nicht hausieren, dann posaune das nicht weit hinaus. Da heißt es sogar dann im Satz weiter, auf dass ihr euch nicht um den Lohn bringt. Ja, ich persönlich glaube, wenn wir uns ständig irgendwo beweihräuchern, ja, ein Wort des Mutmachens, ja, das ist absolut dran. Ja, und man kann auch mal vorsichtig sagen, Dankeschön. Aber man muss das nicht in aller Öffentlichkeit tun. Wir wollen uns bewusst sein, wem wir dienen, und wir wollen uns auch nicht gegenseitig um den Lohn bringen. Ja, wir haben 1985 bis 87 neu gebaut, damals noch 99% in Eigenleistung. Und wir hatten eine alte Schwester, die hatte 3000 Mark gespendet für den Bau und bestand darauf, dass das auch vor der Gemeinde angesagt wird. Ich war noch ein junger Mann, ich war 25, kleines Licht. Das geschah auch öffentlich. Ich bin in der Pause zu dem Bruder und habe gesagt, was tut ihr hier? In meiner Bibel steht was ganz anderes. Die Rechte sollen nicht wissen, was die Linke tut. Ihr habt die Schwester um ihren Lohn gebracht. wenn sie hier schon dafür Ehre sucht. Ja, sie hat ja darauf bestanden. Ja, dann sollten wir als Brüder sagen, wir verzichten darauf, wenn du es nicht in Stille gibst. Ja? Für mich war das so ein Beispiel, das hat sich bei mir richtig eingebrannt. Ja? Wir müssen nicht ständig damit hausieren gehen, was wir alles tun. Unsere Ehre gebührt dem Herrn. Und für ihn, ihm dienen wir, ihm allein. Und diese Gesinnung, die wollen wir uns auch bewahren, dass wir nicht ständig irgendwo uns gegenseitig belobhudeln, uns gegenseitig den Honigquast ums Maul schlagen. Ja? Wir dürfen uns sicherlich Mut machen einander und vielleicht auch mal ein Dankeschön sagen persönlich. Aber lasst uns bitte die Gesinnung im Herzen bewahren. Wir dienen ihm, Christus. Und hier kommt etwas im Ausdruck. Der König sendet ihn mit Heeroberste und Reitern. Er macht damit deutlich, Nehemia kommt in der Autorität des persischen Königs. Ich stehe dahinter. Aber hier gibt es noch eine gute geistliche Nutzanwendung. Liebe Geschwister, wenn wir in Aufrichtigkeit unserer Herzen und in ganzer Hingabe das tun, was der Herr uns anbefohlen hat, aber auch nur dann, dann haben wir den Herrn der Herren hinter uns. Dann haben wir die höchste Instanz dieses Universums hinter uns. Dann kommen wir in der Kraft unseres Gottes, in der Kraft unseres Herrn. Darin liegt einmal ein gewaltiger Trost, ja, aber das hat auch irgendwo zu tun mit Respekt und Wertschätzung und mit Hochachtung, ja. Der Herr sollte immer hinter uns stehen. Wir sollten immer seine Wege gehen. Wir sollten immer das tun und nur das tun, was er uns aufgetragen hat. Ich mache ja noch einen Einschub. Es ist manchmal gut. Nee, es ist prinzipiell gut zu hören auf Brüder und Schwestern, ja. Da haben ja manche, da machen sich ja Geschwister auch Gedanken über Nachfolge, ja, und Nachrücken. Und es ist gut, auch auf Brüder und Schwestern zu hören. Aber ich möchte da ganz vorsichtig einschränken. Du solltest nicht nur auf Brüder und Schwestern hören, du solltest auch das Ja vom Herrn dazu haben. Der Gedanke oder das Führen der Brüder, das sollte auch wirklich unterstrichen werden durch die Gedanken und die Anweisungen unseres Herrn. Das gehört irgendwo beides zusammen. Mir ging das so als junger Mann, ich war knapp 30. Bei uns war die Situation immer so, viele Jahre, dass bei Beerdigungsdiensten immer ein Reisebruder eingeflogen werden musste, ja. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich denke, ihr seid anders drauf. Und es wurde immer eng. Da war manchmal keiner zu finden. Und einmal hat der Reisebruder in Unkenntnis, ich war selbst nicht dabei, mir wurde das erzählt, auch kolossalen Unsinn erzählt. Ja, das ist ja für uns Brüder, die Beerdigungsdienste tun, immer keine einfache Sache. Ich höre nicht nur die Trauerfamilie, ich mache auch noch ein, zwei Besuche mehr, weil ich gerne ein realistisches, wahrheitsgetreues Bild malen möchte von dem Heimgegangenen. Ja? Und ihm wurde nur da manches erzählt. Also ich sage es mal auf meine Weise, aber es ist nicht übertrieben, es war wirklich so. Es war ein Bruder in meinem Alter, der schon vor 25 Jahren weggenommen wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Der liebe Bruder machte in Unkenntnis aus einem mittelmäßigen Gangster, im wahrsten Sinne des Wortes, ein fröhliches Gotteskind. Und die ungläubigen Nachbarn revoltierten, ja, die fingen an zu tuscheln bei der Beerdigung, weil das absolute Kluft war, es entsprach nicht der Wahrheit. Und der ältere Schwester kommt zu mir und erzählt mir das, und sagt dann, Matthias, vielleicht solltest du mal darum beten, ob es nicht deine Aufgabe ist, in Zukunft die Geschwister zu beerdigen. Du kennst sie. Da kann sowas nicht passieren. Und ich werde mit für dich beten. Ja? Das war für mich so der erste Anspruch und ein halbes Jahr später war es schon soweit, ja? Dass mich das getroffen hat. Heute tue ich Beerdigungsdienste sehr gerne. Obwohl es nach wie vor eine der größten Herausforderungen ist. Aber es ist eine riesige Chance fürs Evangelium. Und keine Beerdigung ärgert mich mehr als die, wo nicht klares Evangelium verkündigt wird. Entschuldigt bitte, ja, aber wenn die Kiste da am Loch steht, da ticken die Uhren anders, beim größten Atheisten. Und da braucht es klare Worte, klares, aber liebendes Evangelium. Nehemia kam in der Autorität seines Königs. Ich wünsche mir, dass wir alle an dem Platz, wo wir sind, an dem Platz, wo wir dienen, in der Autorität unseres Gottes und unseres Herrn kommen. Alles andere können wir vergessen. Ohne Gott geht's in die Dunkelheit, aber mit ihm geht's ins Licht. Und der Jesus sagt in Johannes 15, außer mir oder getrennt von mir vermögt ihr nichts, könnt ihr nichts. Das wollen wir uns mal wieder vergegenwärtigen. Da können wir uns abstrampeln, wie wir wollen. Das können wir alles knicken, können wir alles vergessen. Nur in der Kraft unseres Herrn, nur in der Autorität unseres Gottes werden wir wirklich nützliche Werkzeuge sein können. Und Nehemia kam in der Autorität seines Königs und in der Autorität seines Gottes. Kurzes Wort noch zu Vers 10. Und als Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, es hörten, verdross es sie sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Ich werde die Kameraden Sanballat und Tobia im Vers 19, da wird noch ein dritter genannt, Geshem oder Gashum der Araber, die werden wir anschließend noch mal intensiver behandeln. Nur jetzt so viel, da wo etwas geschieht, zur Ehre Gottes, da wo sich Menschen gebrauchen lassen durch ihren Herrn, da ist der Teufel auf dem Plan. Ja? Solange wie nichts geschieht, solange wie du deinen Trott so vor dich hinlebst, solange wie du nur für dich lebst, ja, hat der Teufel keinen Handlungsbedarf. Solange wie wir so in unserer Suppe kochen, ja, so vor uns hin dümpeln, hat der Teufel keinen Handlungsbedarf. Aber dann, wenn wir anfangen zu glauben, wenn wir anfangen zu vertrauen, wenn wir anfangen, Evangelium zu verkündigen und auf die Straße gehen und die frohe Botschaft weitergeben, dann, wenn wir uns einig sind, erst dann hat der Teufel Handlungsbedarf. Erst dann. Bis dato war in Jerusalem alles empty. Ja? Die Mauern lagen da nieder, die Tore waren verbrannt. Die anwesenden Juden, werde ich noch anschließend intensiver drauf kommen, die haben sich auch mit dem Zustand abgefunden. Gibt es so ein blödes Sprichwort, ich habe das erst in Sachsen gelernt. Es ist, wie es ist. Es kennt ihr das, ja? Es ist, wie es ist. Habt ihr immer so das Gefühl, manchmal höre ich auch solche Gedanken, naja, wenn es um Nöte geht in der Versammlung, um Entwicklungen geht, dann höre ich manchmal solche Sätze, ja, ach, das hat die Schrift uns ja schon alles vorgegeben und wir leben halt in der Endzeit und die Dinge sind halt so und das können wir sowieso nicht mehr ändern. Ich habe immer so das Empfinden, wir haben eigentlich schon den Bankrott angesagt, ja. Eigentlich haben wir den Bankrott schon, wir sind schon in der Insolvenz. Ja? Wir sind schon in der Insolvenz. Nein. Ich möchte weiterkämpfen. Ich möchte weiterkämpfen. Und nicht nach dem Motto, es ist, wie es ist. Ja? In Jerusalem war es bis dato, es ist, wie es ist. Ja? Die paar Juden, die anwesend waren, die paar Tausend, haben sich mit dem Zustand zufrieden gegeben. Die Feinde Israels waren damit auch zufrieden. Von denen drohte ja keine Gefahr. Aber jetzt kommt einer. Und wie heißt es? Um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Die Feinde Israels, die waren sich sofort bewusst. Jetzt ist hier Handlungsbedarf. Jetzt muss hier was passieren. Jetzt kommt hier jemand, dann auch in der Autorität des persischen Königs, der will ja etwas bewegen. Der will ja wieder aufbauen. Es ist Gefahr im Verzug. Liebe Geschwister, ich wünsche mir sehr, dass wir nüchtern und wach sind. Und dass wir nicht aufgeben,
Es gibt ja so eine Sache, die Martin Luther nachgesagt wird. Das ist nicht hieb- und stichfest bewiesen. Aber Martin Luther soll ja mal gesagt haben, sinngemäß, wenn ich wüsste, der Herr käme morgen wieder, ich pflanzte heute noch einen Apfelbaum. Ja? Und für mich ist das eine schöne Sache. Ja, wir wissen, Christus kommt wieder. Und ich predige gern und oft darüber, weil darüber nicht mehr gesprochen wird. Christus kommt wieder, Maranatha. Und es muss heilsgeschichtlich nichts mehr passieren. Der Herr Jesus kann heute noch wiederkommen. Aber bitte, lasst uns nicht wie die Thessalonicher die Hände in den Schoß legen, nach dem Motto, es ist, wie es ist. Wir wollen den Herrn wieder erwarten, aber bis dahin wollen wir auch die Zeit auskaufen. Die Zeit auskaufen, um ihn zu ehren, um ihn zu verherrlichen. Habt ihr mal gemerkt, in Philipper Kapitel 2, bei diesem sogenannten Christus-Hymnus, die 7 Stufen der Erniedrigung und die 7 Stufen der Erhöhung des Herrn, da heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung, oder neuere Übersetzung, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist überhaupt keine Rede von uns. Habt ihr schon mal gemerkt? Das ist überhaupt keine Rede von uns. Die erste und oberste Priorität für unseren Herrn war die Verherrlichung Gottes des Vaters. Das war für ihn die erste und oberste Priorität. Das, was daraus erwuchs, ja, da sind wir die Nutznießer. Ja, er starb für uns stellvertretend am Kreuz auf Golgatha. Ja, und weil er starb, ja, und wir das im Glauben annehmen durften, sind wir heute gerettet und wir sind sogar geheiligt und gerechtfertigt. Ja, eine wunderbare Tatsache. Aber die oberste Priorität im Leben unseres Herrn war die Verherrlichung Gottes des Vaters. Und das ist auch unsere oberste Priorität, den Vater und den Sohn zu verherrlichen und Lichter zu sein in dieser Welt, Salz der Erde zu sein und unseren Mitmenschen zu sagen, wo Rettung und Sinn und Heil ihres Lebens liegt, auf dass noch viele errettet werden und die Vollzahl erreicht wird und der Herr Jesus wiederkommen kann.